Karl macht reinen Fisch Podcast-Time. Der Karl ist wieder da und heute gibt es wieder sensationelle Neuigkeiten, speziell aus Norwegen. Karl, grüß dich.
Moin, Friday.
Es geht sofort los. So, wir waren in Norwegen. Das wird eine ziemlich spannende Folge, weil wir da echt viel erlebt haben. Und worum es grundsätzlich geht, ist dein Exklusivpartner Erlik aus Norwegen. Wer ist das und was hat das so auf sich?
Mein exklusiver Partner aus Norwegen mit dem Namen Erlik, kurz gefasst, bin ich. Tatsächlich. Ja, wir haben ein bisschen überlegt, wie wir das kommunizieren, aber am Ende ist es ja auf meinen Mist gewachsen und ich habe das umgesetzt und da wir mittlerweile schon so viel damit arbeiten und machen, ja, es ist Quatsch, das anders zu kommunizieren. Also,
naja, es ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist was Schönes.
Genau, es war so ein bisschen ja aus der Handelssicht gedacht, dass man das vielleicht so ein bisschen voneinander trennt, aber da es jetzt um mich als Person geht und nicht Homer Petersen, ist es ja so, dass Erlik aus unserer Idee entstanden ist, so ungefähr.
Was liefert Erlik denn?
Erlik liefert lebende Kaisergranat und Jakobsmuscheln.
Und jetzt kommen wir zu der Reise, über die ich eben gesprochen habe. Wir waren da. Das war ja sogar so ein kleines Abenteuer irgendwie. Und da wollen wir euch mal mit auf die Reise nehmen.
Und auch recht spontan, glaube ich, sogar noch. Ne? Also ich hatte euch angerufen. Habt ihr nächste Woche Zeit oder wie war das? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Du hattest da viele Sachen zu organisieren, weil du auch viele Leute an bestimmte Punkte haben wolltest. Und das ging nur ziemlich kurzfristig. Aber bei sowas sind wir immer sofort dabei. Klar, ist auch ein bisschen Abenteuer gewesen, muss ich sagen. Mhm. Also wir sind dann auch los. Ab Hamburg ging es nach Kopenhagen und von Kopenhagen nach Trondheim. Das ist war kein Badeurlaub auf jeden Fall.
Es war permanent kalt, ne?
Ja, kalt. Kalt, genau. Kalt und manchmal ein bisschen Schnee und ein bisschen windig. Auf jeden Fall dort angekommen und da haben wir uns mit deiner ersten, wie soll ich sagen, Kontaktperson getroffen.
Genau, ich hatte ja das große Glück über verschiedene Kontakte, die ich kannte bereits und über verschiedene Events, an denen ich dann mal teilgenommen hatte, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, jemanden vor Ort direkt kennenlernen zu dürfen. Und das ist so in dieser Branche, gerade in Norwegen oder auch in diesen anderen skandinavischen Ländern, nicht immer ganz einfach, weil der Markt ist ja relativ satt und dann da jemanden kennenlernen zu können, der einen dann so an die Hand nimmt und dann sagt, okay, pass auf, wir haben diese Probleme und wir hätten diese Möglichkeiten, willst du dabei sein? Das war so eine, ja, take it or leave it. Also das war eine Chance, die ich einfach nutzen musste und ja,
also dann ging es los. Ne? Also es gibt halt keine Möglichkeit da hinzu. Erstmal wüsste man ab Trondheim gar nicht, in welche Richtung man fahren muss, also man recherchiert richtig und selbst wenn man dann an irgendeine Fischerhütte kommt und da anklopft und sagt, hallo, ich bin der XY aus Hamburg, ich würde gerne was bei dir kaufen. Ich glaube, da geht die Tür ganz schnell wieder zu. Das ist nicht so einfach.
Ist so, genau. Und das ist ja da, das Business ist ja wirklich aufgeteilt auf einige wenige. So, das ist gut und schlecht. Und ja, ihr habt das ja gesehen. Also wir sind dann ja losgefahren und wir sprechen ja gleich noch darüber, aber einige Destinationen, wo wir waren, da gab es ja weder eine feste Straße, noch gab es da irgendwelche Schilder, wo das man annehmen könnte, okay, da ist jetzt genau das, wo wir da hin sind.
Ne? Ich hätte es gar nicht so weitläufig vermutet. Wir haben uns ja in zwei Autos aufgeteilt und dann sind wir losgefahren von Trondheim in Richtung Namsos. Und es ist ja nicht so, dass es da eine Autobahn gibt, die durchs Land führt und dann nimmt man die Abfahrt 16, sondern man nimmt eine Fähre und eine zweite Fähre, eine kleine und fährt dann um den Berg rum und durch einen Berg durch. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war das Wetter dort. Also wir waren im Februar
da. Nee, im März waren wir da.
Oder März.
Ja, das war irre, ne? Also das war ja nicht so, dass wir lange fahren mussten, sondern dass wir teilweise ja im Minutentakt fast schon extreme Wetterveränderungen hatten, von Schnee zu Sonne und grüne Wiesen. Also das.
Ja, vor dem Tunnel hat man sich noch gefragt, wofür diese großen roten Stangen sind, links und rechts, neben der Fahrbahn, und alles war grün und kommt man aus dem Tunnel raus, der, keine Ahnung, 900 Meter lang war. Und
danach wusste man warum.
Und da wusste man warum, Schnee links und rechts, ja, genau. Ja. Manche Autos fahren auch noch mit Spikes, das hört man dann, wenn die an einem vorbei donnern, das ist bei uns ja schon seit, weiß ich gar nicht, seit wann verboten, aber wir waren nur gut winterbereift, also es hat alles funktioniert. Aber auch sonst, denn scheint die Sonne, man hat Fenster auf und auf einmal stürmt es, ist bedeckt, dauert eine Minute und das Wetter ist komplett umgekippt. Ja.
Aber die Entfernungen waren wirklich, ich habe es so ein bisschen mit Kanada schon fast verglichen, weil es ist ja immer so, wenn du jetzt auf deinen Plan guckst und dir diese Strecken anguckst, dann hast du eine Vermutung, weil du es immer mit deutschen Verhältnissen vergleichst. Mhm. Aber es ist einfach halt mal, es sind ganz andere Strecken. Und dann ist es, das hat ja auch diese ganze Tour so ein bisschen anstrengend gemacht, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Mhm. Und wenn man dann alles sehen will und dass man, wenn man von A nach B will, dann auch 6 Stunden braucht. Also tatsächlich sind wir nach Namsos sind wir auch 5 Stunden gefahren, bin ich der Meinung.
So, und dann hast du noch einen Friday hinter dir, der dich ständig anruft mit, das ist hier so hübsch, ich hole jetzt mal die Drohne raus und lass uns mal an dem Wasserfall nochmal anhalten.
Wir mussten ja auch Bilder machen, das war ja auch Ziel unserer Reise, nebenbei das noch zu machen, deswegen wart ihr ja dabei. Mhm. Ja, aber das war gut zu sehen, auch für mich, weil wenn man jetzt auch mal Kunden erklärt, warum das halt nicht von heute auf morgen geht, ne? Dann musst du den halt auch mal erklären, ja, da muss halt auch ein LKW, da wo wir gefahren sind, muss halt auch ein LKW fahren und der muss dann halt auch das Zeug erstmal zu uns bringen oder zu den gewissen Stationen einsammeln und so weiter und so fort. Das sind richtige Wege und Strecken.
Ja. Ja, und auch nicht wirklich planbar. Also wenn gerade durch das Wetter, wenn man da mit so einem LKW rumeiert, der fährt dann auch mal irgendwie deutlich langsamer.
Ja, nicht planbar und manchmal auch nicht passierbar. Also es ist ja, wir haben es ja jetzt erlebt, wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung auch schon gesammelt. Wir haben dieses ganze Thema ja auch schon seit einem Jahr jetzt erfolgreich umgesetzt. Manchmal können die LKWs gar nicht fahren. Ich meine, wir haben es ja gesehen auf dem Rückweg. Da war ja einer da in den Ozean gefahren.
So ja, ungefähr. Genau. Naja, krass.
Einfach mal komplett da weggerutscht.
Ja. Und dann ist auch mal eine Straße gesperrt und die ist halt mal mehrere Stunden gesperrt und da ist auch nicht mehr, bitte benutzen Sie laut Navigation die Umleitung U61, da ist halt eine Straße und wenn die zu ist, dann ist die Straße zu.
Genau, und der Umweg ist dann 3 Tage länger.
So. Genau, das ist ein bisschen wie im Wilden Westen. Aber wir haben es geschafft, wir sind in Namsos angekommen. Namsos ist eine Hafenstadt und ist auch ein wichtiges Handelszentrum in Mittelnorwegen. Mir kam die Stadt größer vor, als sie ist. Jetzt um die 9000 Einwohner, das ist jetzt echt nicht viel. Und dafür, finde ich, war da ganz schön viel los.
Ja, weil du zumal ja aus dem Nichts kommst und auf einmal sich diese Stadt auftut. Da stimmt. Mitten im, also wirklich ja mitten im Nirgendwo. Ja, ne? Ja. Also ich habe ja gar nicht damit gerechnet und kannte ja Namsos auch vorher null.
Ach so, und auf dem Weg dahin, da haben wir, es gab ein Schild tatsächlich, das war, als wir von dieser einen Fähre runtergefahren sind, das habe ich hinterher erst verstanden, so nach dem Motto, du hast auch getankt, weil ab jetzt kommt eine Weile nichts. Und dann stand irgendwie noch drunter, du musst jetzt noch eine Reserve haben für ungefähr 250 Kilometer, weil, ne? Genau. Und du musst irgendwie auch zurück. Und ich habe mich auch gewundert, wir sind, glaube ich, 90 Minuten gefahren, haben kein Haus gesehen, dann haben wir ein Haus gesehen, oder? 3, 4, das war wie ein Minidorf, 3, 4 Häuser.
Dann sind wir wieder 90 Minuten gefahren und kam wieder kein Haus.
Genau, ja, da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ja auf der anderen Seite, muss doch mal irgendwie ein Supermarkt kommen oder irgendwie, nee, kommt nicht.
Nee, gar nichts.
Also wenn du da mal irgendwie die Butter vergessen hast, dann macht das Frühstücken nicht so richtig Spaß.
Oder wenn du halt richtig gar keinen Bock mehr auf die Zivilisation hast, dann bist du da auch richtig so. Ne? Also wenn du sagst, so, ihr könnt mich alle mal, dann bist du da richtig.
Dann ist es das.
Teilweise auch mitten auf dem See, so ein Haus.
Aber es ist wirklich so Postkartenmotive, wo man denkt, super unpraktisch, aber irgendwie auch super geil.
Ja. Also Wahnsinn. Auf diesem Wege kann man das auch jedem mal empfehlen, mal vielleicht mal mit dem Auto durch Norwegen zu fahren, tatsächlich. Weil es war sehr schön.
Das gibt so ein Wort, dann sagt das jetzt, das entschleunigt so. Also mich hat es tatsächlich so ein bisschen entschleunigt, weil du kannst es nicht, es halt keine, gibt keine Überholspur, du musst so fahren, wie es da geht. Wobei man darf fast überall 80 fahren. Wo ich zuerst dachte, oh, das ist aber doof, wenn wir so weit fahren müssen, dürfen nur 80 fahren.
Oh, ich war teilweise froh, dass er nicht 80 gefahren ist.
Ja, oder?
Also, tatsächlich, ja. Das war, also vor allem, wenn es rechts dann auch irgendwie 100 Meter runter geht und dich dann nur so ein Holzzaun irgendwie dann davor bewahrt, dann war 80 schon hart übertrieben teilweise.
Ja, sensationell. So, in Namsos, wie gesagt, 9000 Einwohner so rund, das sind 7 Einwohner pro Quadratkilometer. Um so einen kleinen Vergleich zu haben, in Hamburg sind das 2500 je Quadratkilometer. Namsos, gibt es noch zu sagen, ist 3-mal komplett abgebrannt. Also das erste Mal, 18, ist ein bisschen Geschichte so auch, ne? Wir wollen den Leuten
ich immer. Ich merke das schon, was du hier rausgestöbert hast aus deinem.
Wir wollen den Leuten immer ein bisschen mehr mitgeben. Dreimal komplett abgebrannt und völlig zerstört. 1872 haben Kinder mit Streichhölzern gespielt. 1897, also es war gerade wieder fertig. 1897 hat ein Zimmermann, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, das recherchiere ich nochmal, die komplette Stadt nochmal abgebrannt, als er sein Schiff teeren wollte. Und das dritte Mal wurde das alles komplett nochmal zerstört, als die deutsche Luftwaffe im Krieg darüber geflogen ist.
Das wurde uns auch vor Ort erzählt, das weiß ich noch. Da war ich ein bisschen kleinlaut dann, als ich gemerkt habe, dass die Deutschen da ja das Dorf zuletzt komplett zerstört haben. Ja, good to know.
Ja, und Namsos, da gibt es auch im Amerikanischen, gibt es tatsächlich auch im Sprachgebrauch und in manchen Übersetzungen gibt es das Wort Namsos. Wie heißt das Wort?
Namsos, oder?
Ach, ja, stimmt. Das ist so einfach eigentlich. Ja. Namsos, genau. Das soll Winston Churchill mal gesagt haben. We don't want to be Namsos again. Also wir wollen die nicht nochmal die völlige Zerstörung. Aber jetzt weichen wir ab. Wir reden. Ach so, ein Highlight noch. Schön ist die Stadt nicht, finde ich. Aber sie hat ein weltbekanntes, Achtung, Sägewerkmuseum. Also wer richtig Bock hat auf Sägewerke, der muss da hin.
Viele Sägewerkfans pilgern da auch hin, habe ich gehört.
Wobei, Holz ist da irgendwie auch ein ziemlich großes Thema gewesen an manchen Stellen, wo wir vorbeigefahren sind. Das war auch beeindruckend. Also da.
Man kennt es sonst nur aus dem Fernsehen tatsächlich, ja, diese ganzen Baumstämme.
Genau, das stimmt. Mhm. So, da ist aber unser Schiff oder Boot oder was auch immer noch nicht abgefahren. Wir mussten so ein bisschen raus aus der Stadt in so eine kleine Bucht. Jetzt will ich immer sagen Hafen, aber das war kein Hafen, oder?
Eigentlich war das ein Steg.
Ja.
Es war ein Steg und da hat dann unser Fischer gewartet.
Ja.
Genau.
Der Fischer und sein Kumpel, der ihm da hilft. Und wir sind, wie hieß denn das noch? Hieß das Meier? Meier? Weiß ich gar nicht genau. Rauf aufs Schiff. Bist du seetauglich?
Nein, ich habe mich doch mit diesen Tabletten vollgeballert da, diese Reisetabletten.
Ich dachte, das waren nur Kopfschmerzen, so ein bisschen wegen dem Wetterumschwung.
Die hatte ich dann noch abends, weil ich tatsächlich aus Panik immer nachgeschmissen habe, weil ich nicht wusste, wie lange die halten. Und wir waren ja relativ lange auf dem Wasser. Und ich war nun schon oft seekrank und ich wollte auf jeden Fall vermeiden, vor den beiden Jungs da überhaupt ein bisschen seekrank zu werden. Okay. Weil dann hätte ich mein Gesicht verloren und habe dann bestimmt irgendwie 5 oder 6 von diesen Dingern eingeschmissen, was dann nachher an Land wieder sehr schwierig war.
Aber deshalb warst du auch so gut drauf die ganze Zeit, so richtig gut drauf.
Geschwätzig auch, ne?
Also wir sind dann auf dieses Schiff, Boot, wie heißt es denn? Ist das ein Schiff? Ist das ein Boot?
Kutter. Wie lang war das? 15 Meter?
Ja, wenn überhaupt.
So in den Dreh. Ne?
Also und war ja auch nur wirklich was zu gucken, war ja nur wirklich vorne so in der Spitze. Da gibt es so ein kleines Führerhäuschen mit 10 Monitoren.
Aber es war neu, also es war wirklich nagelneu. Ja. Ne? Das war so quasi der neue Stern am Himmel, wenn es um diese Fischerboote geht, diesen Zweck quasi. Dann
auch, der, ne? Detomaso auf dem Wasser. Ja, aber es sah super modern aus und hat uns noch erzählt, der hat unten noch eine Küche und ein Badezimmer und die können zu zweit auch da schlafen. Das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, im VW-Bus ist mehr Platz. Aber das ist logistisch schon.
Die nehmen das auch nicht so oft wahr, glaube ich, die Möglichkeit da zu schlafen.
Ne, ist nur eher für so einen Notfall. Okay, auf jeden Fall hat der so ein paar Knöpfe gedrückt auf seinen Monitoren und dann ist das Ding vollautomatisch losgefahren. Zwischendurch hat er noch einmal Gas gegeben, wo man Gas geben kann. Und da war die See auch noch ruhig. Und das Wetter war okay, Temperaturen, ja, es war kalt, aber wenn es nicht windig ist, finde ich, geht das auch immer, kann man sich ja entsprechend anziehen. Und dann haben wir die erste Boje gesehen und Inge und ich haben die Kameras klar gemacht und uns gefreut über so einen riesengroßen roten Fangkorb, wie man ihn kennt, so aus diesen amerikanischen Serien, wenn die in der Beringsee da diese Riesenkrabben fangen und das Ding ist rappelvoll und gefühlt hat es ewig gedauert, bis der erste Korb da war.
Ja, es hat uns wirklich sehr gut gezeigt. Kaisergranaten sind ja sehr teuer. Und man weiß jetzt auch warum, weil wir waren ja sehr lange draußen. Und um das mal zu sagen, dieses Boot hat mehrere Leinen. Ja, und diese Leinen sind alle schon im Fjord gelegt. Das hast du ja auch gesehen. Und diese Leine ist ungefähr 400 Meter lang. Und an jeder Leine sind ungefähr so 40 bis 50 Körbe. So. Heißt also, wir fahren an diesen Standort dahin, an den er quasi jetzt meinte, dass er diese Leine wieder rausholen kann, weil er denkt, dass die Zeit lang genug war, dass in diesen Körben nun Kaisergranaten drin sind. Und dann hat er die nacheinander hochgeholt. Und ja, was hat er gesagt? Er kriegt jetzt pro Leine, also für diese 40 Fallen, hat er maximal 20 Kilo. Alles in allem pro Leine, die er da quasi dann effektiv raus hat. Weil krass, die Kleinen musste er ja wieder reinschmeißen.
Richtig.
Hat er uns ja auch gezeigt. Dann hat er ein paar große gehabt, aber was hatten wir im Endeffekt an den Leinen, die wir rausgeholt haben, dann nachher rausgeholt? Am Ende, das war ja kein so ertragreicher Tag. Was hatten wir da? 10, 15 Kilo? Mehr war, also maximal.
Ja, das war wirklich krass. Und ich war natürlich enttäuscht, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet und ich mich so oft so volle Körbe gefreut habe und wie der andere, also es wird dann ja kurz hektisch, das muss man ja mal sagen. Der zieht das Seil raus, hängt das da an diese Winde und die kommen dann auch relativ fix in dem gleichmäßigen Abstand und dann musst du das Ding aushaken, dann wird's zur Seite geschmissen, sage ich mal, auf so einen Tisch, dann ist dein Kollege da, der macht den Korb auf, nimmt, wenn was drin ist, was raus, sortiert das dann auch gleich wieder ein, checkt kurz groß oder nicht, wenn es zu klein ist, gleich wieder rein ins Wasser, dann kommt neuer Köder rein, das waren in dem Fall so getrocknete Fischköpfe und dann muss das Ding sofort wieder in so einem gewissen System, da haben sie dich noch mit eingespannt, am Heck, ich bin so schlecht ins Schiffe. Hinten, beim Auto wird es hinten. Also im Heck müssen
die... Ja, die hat hinten sowas wie so eine Laderampe quasi, wie so ein Pickup-Truck. Und mussten die quasi dann wieder auf eine gewisse Art und Weise dann aufsortiert werden, damit sie, wenn die Leine wieder rausgelassen wird, dass sie auch nacheinander, ohne sich zu verheddern, wieder ins Wasser gehen.
Genau.
Sonst bringt denen das auch nichts.
Richtig. Und dafür musste in dem Fall, warst du das, hinten noch einer sein, der so ein bisschen weiß, wie das funktioniert und das auch ordentlich machen.
Genau.
Ich würde das wahrscheinlich wieder nicht hinkriegen, nur so.
Also diese Winde hat quasi nachher das Tempo vorgegeben, würde ich sagen.
Genau.
Das war so, ja.
Ja.
Aber es war halt wirklich gut zu sehen. Ich glaube, es war auch gut, dass es nicht so volle Körbe waren, weil es auch gezeigt hat, und das ist ja im Nachgang nachher noch etwas, worüber man reden muss, dass der auch manchmal Tage arbeitet und auch dann auch trotzdem nichts hat. Und dann auch dementsprechend ja nichts verdient. Ich hatte ihn ja gefragt, was das Boot jährlich kostet, also der Hintergrund von Airlick ist ja auch, dass man wie so eine Art Fairtrade-Handel betreibt mit denen, weil diese Art der Fischerei mit den Jakobsmuscheln und den Kaisergranat, die ist ja immer mehr am Aussterben, weil es ja immer so war, dass der Markt den Preis bestimmt hat. Also die Händler haben immer gesagt, du pass auf, ich krieg nicht mehr für deine Jakobsmuscheln, ich kann dir nur noch 3 Euro zahlen, ich kann dir nur noch 2,80 zahlen, ich kann dir nur noch 2 Euro zahlen. Und wenn man dann sieht, dass dieses Boot jetzt mal von dem Kaisergranatfischer kostet, ja, was hat er gesagt, 480.000 im Jahr. Ne?
Ja,
das so waren ungefähr, das waren so seine Kosten, die er im Jahr hat. Genau, richtig. Das sind seine Fixkosten im Jahr. So, und die müssen ja erstmal reingespielt werden. Und dann arbeiten die ja auch nicht alle Tage, weil wegen schlechtem Wetter und hast du nicht gesehen. Ja, in der Zeit muss das Geld ja irgendwie reinkommen. Also das ist schon, dann weiß man auch, okay, da kommt der Preis auch her. Und
ja, weil es gibt da schon auch Zeiten, da ist das einfach vereist und da kann das Ding auch gar nicht fahren.
Jetzt aktuell ist es ja auch wieder so, wir haben jetzt März, jetzt gerade, und teilweise sind große Flächen da oben komplett vereist. Also mit 35 Zentimeter dicken Eisschichten. Das Ding war ja nun kein Eisbrecher. Also,
nee, das stimmt.
Genau, und das sind einfach dann Zeiten, wo er nichts machen kann. So, und dann ist es ja auch dann so, dann haben wir die herausgeholt und dann ist es ja nicht so, dass wir dann diesen Fang haben und dann fahren wir damit an Land und bringen das dann zum Verkauf. Das ist ja auch nicht möglich, weil wir wissen ja, wir müssen 6 Stunden fahren. Also was hat er gemacht? Jetzt weiß ich gar nicht, ob man das so, weil es war schon irgendwo Geheimnis, auch wo er seine Dinger da reinsetzt und so. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie er da, ach, scheißegal. Auf jeden Fall hat er ja dann seine Hummertails gehabt. Also es ist quasi so Körbe, muss man sich vorstellen, wie Weinkisten, wo die Flaschen immer ihre einzelnen,
wie nennt man diese? Ja, ihre einzelnen Fächer haben.
Fächer haben, genau, und so muss man sich das vorstellen.
Ist aber offen, komplett, ist praktisch ein...
Komplett offen, und da packen sie dann diese Kaisergranat rein und dann werden die, wenn diese Körbe voll sind, wieder an der Leine, wieder ins Fjord gelassen. Damit er ja, wenn er irgendwann genug hat, dass sich dann auch diese Rückfahrt lohnt, dass er quasi so lange sammelt, bis er dann genug hat. So. Und dann sagt er ja auch immer so, jetzt aber hier mal nicht genau hingucken, wo ich das reinsetze. Ne? Ja. Weil sicherlich da auch der ein oder andere auch gerne mal jemanden was klaut. Ich weiß nicht genau, wie das da jetzt vor Ort war, aber die machen immer einen ziemlichen Schiss darum, dass sie...
Naja, so ein Korb ist da ja auch schon, wie viel passen da rein, wenn der voll ist? Das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon auch wertvoll. Und er hatte
da waren bestimmt 30, 40 Stück drin.
Ne? Und der muss den ja, der ist ja an Bord, aber auch in so einem, so halb im Wasser. Und ganz zum Schluss, wenn alles wieder erledigt ist, ist das der Letzte, der angehängt wird. Und den muss er ja kurz anheben und auch über die Reling halten, um ihn einzuklinken. Und ich hatte ihn mal gefragt, das ist tatsächlich schon einmal passiert, dass er den Kopf
verloren hat. Ja.
Genau, und da ist er dann so heiß noch gewesen, ist egal, ich springe da jetzt hinterher in dieses eiskalte Wasser und hat ihn aber nicht mehr zu fassen gekriegt. Und er sagt, das hat mich locker $3,000 gekostet. Also der da jetzt runter, und der war nicht voll. Also der war lange nicht voll.
Wenn das schon große sind, dann...
Ziemlich großes Ding.
Richtig.
Und das ist dann schon, wenn man jetzt sieht, was das für ein Aufwand ist. Ja, und wir reden jetzt davon, er hat ja noch gesagt, das Wetter ist jetzt noch ganz gut, es gibt ja noch andere Umstände, weil, wie gesagt, Nussschale, das Ding kann auch in Wallung kommen. Und das kam es auch ein bisschen. Ich habe probiert, mit der Drohne da ein bisschen rumzufliegen, und dann sagte er zu mir so, du, hol deine Drohne mal lieber wieder rein. Und ich, was will der denn jetzt von mir? Wenn wir jetzt woanders hinfahren, dann fliegt das Ding hinterher. Das ist der Vorteil einer Drohne.
Ja, da kam dann quasi hinter den Bergen, kam dann da diese...
Genau.
Jetstreams auf uns zu.
Und dann sagt er, das Wetter wird gleich anders. Und ich gucke nach links, blauer Himmel, nach rechts, Sonne scheint. Was will der jetzt von mir? Und dann habe ich es erst nicht. Er sagt, mach lieber jetzt, es dauert nur noch ein paar Minuten. Und das ist, als wenn da, also wie in so einem Die Mumie, der Film, das kann ich mich daran erinnern, wie dieser Sandsturm so ganz schnell kommt. So den Eindruck hatte ich da auch. Auf einmal wurde es tierisch windig. Das war sehr, sehr schaukelig. Dann kam so ein Schneeregen von der Seite. Das war auch schon richtig doll. Dann hatte ich meine Drohne so in halb, wollte ich locker landen, wie ich das sonst immer ganz cool mache. Da war gar nichts. Die habe ich nur irgendwie an mir vorbeifliegen lassen und irgendwie reingegriffen. Und das ist dann auch schon sportlich, wenn das dann so dein Tagesjob ist, bei dieser ganzen Schaukelei, das
absolut
zu machen.
Ja. Aber das Wetter habe ich auch absolut überhaupt nicht nachvollziehen können. Also es war ja wirklich so, wie du sagst, dass es so schnell sich geändert hat. Ja. Und auch gerade diese Winde haben ja immer ein anderes Wetter mitgebracht.
Ja, das stimmt.
Also total irre.
Ja, es war sehr, sehr aufregend. So, Kaisergranat grundsätzlich, da sagen viele Leute, die sind vom Aussterben bedroht und die sind so selten, und das stimmt doch eigentlich gar nicht, oder?
Nee, ist tatsächlich nicht so. Also klar, man muss immer auf den Bestand achten. Wir haben ja auch eine strenge Regel jetzt bei dieser ganzen Ehrlich-Geschichte eingeführt, dass wir nur Tiere fischen, die ein Körpermaß von 15 Zentimetern haben. Das ist eigentlich schon weit über der Norm. Also es werden auch wesentlich kleinere Kaisergranat gefischt. Da sage ich aber, da sind wir raus, weil ich da auch keinen Sinn drin sehe, diese ganz kleinen. Also man muss ja diesen Bestandsschutz irgendwie auch von sich aus mal angehen. Aber aktuell ist es nicht so, nein. Also die Quoten wurden die letzten Jahre auch immer wieder erhöht. Und wir sind nicht auf der roten Liste. Wir haben in der Hinsicht eigentlich kein Kontra-Argument. Aber der Preis regelt es halt auch. Ne? Weil die Tatsache, dass es so aufwendig ist, sie zu fischen, also so wie wir es machen und auch wie es im Großen und Ganzen getan wird, ist es einfach unglaublich teuer. Und der Preis selektiert dann auch nachher. Also dann entstehen halt nicht diese Massen in diesem Segment, wie wir es machen.
Ja, wobei teuer ist immer so ein relatives Wort. Wenn man jetzt mal sieht, was da für einen Aufwand hintersteckt, das wirklich zu machen, ja, viel Geld, aber viel Geld, finde ich, muss nicht gleich teuer sein. Es ist halt auch was sehr Wertiges.
Der Preis ist tatsächlich bedarfsorientiert. Also, wie ich vorhin mal kurz angeschnitten hatte, es ist nicht so, dass bei unseren Produkten der Markt den Preis vorgibt, sondern der Fischer oder der Taucher, bei den Jakobsmuscheln sind es ja auch Taucher, die Jakobsmuscheln wirklich mit der Hand und mit Sauerstoff und hast du nicht gesehen, tauchen. Die sagen, pass auf, wir haben die und die Fixkosten, wir haben die und die Umkosten, wir haben den und den Aufwand, wir haben die und die Zeit. Und dieses Jahr war schlecht, weil wir zum Beispiel nur so und so lange oder so und so kurz tauchen konnten. Und daraufhin wird dieser Preis kalkuliert. Das ist ein relativ neues System, was wir mit den Jungs da entwickelt haben. Und deswegen haben wir aktuell das Glück, dass wir überhaupt Ware haben, im Gegensatz zu anderen, die jetzt teilweise keine Ware mehr haben, weil viele Taucher zu uns kommen. Hatten aber auch das Problem jetzt ungefähr 1,5 Jahre lang, dass wir wenig verkaufen konnten oder wenig effektiv gut mit Gewinn verkauft haben, weil wir mit dem doppelten Marktpreis am Markt waren. Also wir waren ja wirklich doppelt so teuer, und ich habe ja immer wieder gesagt, dass ich die Menge abnehme, weil wir das ja angehen müssen und machen müssen und umsetzen müssen. Und wir haben ja wirklich sehr, 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 sehr lange nur investiert. Also ich habe nichts damit verdient, gar nichts. Im Gegenteil, ich habe eigentlich immer dazu gesteuert. Und jetzt seit, ich sag mal so 2-3 Monaten, ist es tatsächlich das erste Mal so, dass wir vielleicht null haben, beziehungsweise jetzt sogar schon ein bisschen was damit verdienen.
Und die werden ja, also darüber sprechen wir gleich nochmal. Mhm. Ich möchte einmal noch kurz zu dem Kaisergranat erzählen, dass das grundsätzlich ja so Einzelgänger sind, die graben sich so kleine Höhlen als Versteck. Sie mögen die Kombination aus so einem schlammigen und felsigen Boden. Das gibt die weltweit ja gar nicht an so vielen Stellen, aber da ist schon so eine Art Hotspot. Mhm. Also ich glaube, dass da so ziemlich einzige natürliche Lebensraum ist. Es wurde schon diverse Male probiert, die irgendwo anzusiedeln, das überall gescheitert.
Ja, die Färöer haben auch noch einen gewissen Bestand und auch vor Island gibt es gewisse Bestände.
Ja, okay. Mhm. Ja. Größter Feind des Kabeljau ist Erlig natürlich und der Kabeljau und der Nagelrochen. Also für die, wir müssen immer so ein bisschen Klugscheißerkram hier mit reinbringen für die nicht.
Also der größte Feind des Kaisergranats ist der Kabeljau, der Fressfeind. Das ist er ja auch für Hummer. Also Kabeljau frisst ja auch kleine Hummer zum Beispiel.
Ach was.
Aber da Kabeljau dann tatsächlich doch öfter mal überfischt ist, ist es halt so, dass die weniger Fressfeinde haben. Deswegen haben wir auch wieder mehr Kaisergranat und auch Hummer zum Beispiel in der Nordsee.
Okay. Mhm. Kaisergranaten werden lebend und möglichst stressfrei in offenen Boxen transportiert.
Bei uns, genau. Also es gibt auch frische Kaisergranat, die dann anders gefischt werden als wie von uns. Mhm. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Schleppnetze, wo dann auch die Kaisergranat drin sind. Aber diese Tiere sind dann halt auch direkt tot, beschädigt, gestresst. Die werden dann auf Eis verkauft. Ist natürlich wesentlich weniger umständlich. Deswegen gibt es diese Produkte auch dann teilweise zu günstigeren Konditionen. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollten ja wirklich dieses Handwerk auch erhalten, dass dieser Fischer da mit seinem kleinen Boot das macht und nicht den ganzen Meeresboden aufreißt mit seinen Netzen, sondern dass wir diese Fangmethodik mit diesen Fallen, die er einfach nur auf dem Boden aufsetzen und dann da sind und dann werden sie wieder hochgezogen, da entsteht ja eigentlich so in dem Sinne kein Schaden.
Nee, das stimmt.
Es gibt Einwände, es gibt auch Begründungen, dass diese Fallen gewisse Schäden verursachen, wenn so ganz, ganz große Tiere, aber das ist in Norwegen eher nicht so der Fall. Das ist dann meistens
Naja, ich glaube, dass generell, dass, wenn das darum geht, wenn du Tiere fängst, dann gibt es immer irgendwie was man finden kann, was dagegen spricht. Mhm. Und auch bei der Umwelt. Aber das ist ja schon eine sehr humane Art und Weise, wie man diese Tiere fängt. So, jetzt haben wir sie an Bord. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir sie nicht an einer Leine, an einem geheimen Platz wieder runterlassen, sondern wir haben sie jetzt, dann fahren wir in den Heimathafen, der kein Hafen ist, sondern nur an diesen Steg und bringen sie dann in eine Art, wie soll ich es nennen, Versandhaus. Das ist ein bisschen weg gewesen, das war aber noch weiter an der, also das war, waren jetzt ja im Fjord und das war nachher tatsächlich so richtig an der Küste. Und das muss man sich vorstellen wie ein großer Lagerraum, wo so ein paar große Schwimmbecken sind, die ständig immer mit dem Originalwasser im Austausch sind. Und von da aus werden immer ein paar in das Gebäude geholt und dann wird geguckt, geprüft, sortiert, verpackt.
Genau, von diesen Hallen gibt es halt mehrere. Wir waren jetzt bei einer. Da konnte man auch nochmal sehen, wie aufwendig selbst das Hältern, also dieses Retanking von diesem Kaisergranat ist, weil er nicht nur das Fjordwasser dafür benutzt hat und die ganze Zeit ausgetauscht, sondern er hat das Fjordwasser vom Grund genommen, weil diese Temperaturunterschiede von 1-2 Grad schon sehr ausschlaggebend sind, ob diese Kaisergranat dann auch in diesem Wasser, wo sie ja gelagert werden, dann überleben oder nicht. Also das hat auch mir nochmal ganz gut gezeigt, dass es wirklich auch sehr, sehr empfindliche Tiere sind. Also die auf kleinste Veränderungen, was Wassertemperatur angeht, auch reagieren. Genau, und da waren wir und da konnten wir halt quasi auch ganz gut schauen und gucken, wie werden die verpackt, wie werden sie auch getötet. Das haben wir ja auch gesehen. Das ist ja nicht alle Kaisergranat, die wir jetzt produzieren, auch wirklich lebendig verkauft werden. Es gibt auch gewisse Märkte, wo das einfach nicht erlaubt ist. Hatte ich ja eben erzählt, zum Beispiel in der Schweiz ist es nicht erlaubt. In Vietnam ist es zum Beispiel nicht
erlaubt. Also es ist nicht erlaubt, lebende Tiere zu importieren.
Handeln. Ja, genau, richtig.
Okay.
Genau. In diesem Seafood-Segment. Also,
wie werden sie getötet?
Die Kaiserin? Mhm.
Nicht die Schweizer und nicht.
da werden sie tatsächlich durch das Eintauchen in Süßwasser getötet. Das würde ich mir jetzt hier in Deutschland nicht vorstellen können, aber gut, in Norwegen wird das genauso gehandhabt. Und in diesem Süßwasser ist halt immer, es nennt sich Prawn Fresh, sind Antioxidantien drin. Das ist halt immer das, warum ich das lebende Produkt dann auch wieder vorziehe, weil wir dann keine Zusatzstoffe im Wasser haben müssen oder im Produkt. Auch das ist absolut für den Verzehr geeignet, aber es ist nun mal wieder ein Zusatz ungefähr. Ne?
Ja, aber genau. Ihr seid ja dafür bekannt, wo es irgendwie geht, die lebend und so stressfrei wie möglich zu transportieren.
Absolut.
Jetzt haben wir sie da begutachtet, gewogen, neu verpackt. Wie kommen die da jetzt weg?
Genau, dann haben wir einen LKW. Das ist jetzt eine Spedition, die wir für uns auch wirklich teilweise, also wirklich exakt nur für uns beauftragt haben. Das ist ein LKW, der von diesen ganzen einzelnen Stationen die Sachen einsammelt.
Was immer ein Tag dauert, bevor er irgendwie zu einer Stelle fahren kann, nur dass man mal so eine Verhältnismäßigkeit hat. Das ist jetzt nicht die A7 und wir fahren an der nächsten Stelle raus, sondern der fährt die gleiche Strecke, die wir auch gefahren sind. Und
genau.
Das ist schon sehr zeitaufwendig und wetterungsabhängig.
Genau, wir sind schon ein bisschen besser geworden. Wir versuchen das schon immer mehr zu zentrieren, dass wir uns wirklich auf einige wenige Sammelstellen dann fixieren. Aber ja, dann fährt der LKW los, sammelt das alles ein und dann fährt er quasi zu uns nach Hamburg. Respektive erst nach Padborg mittlerweile, weil wir viele Kunden schon in Padborg abladen. Wir haben sehr, sehr hochprominente Kunden mittlerweile, wie zum Beispiel das Geranium oder das Noma in Dänemark, der teilweise die besten Restaurants der Welt.
Okay.
Dann kommt er nach Hamburg und dann geht auch manchmal schon Ware nach Frankfurt oder nach Bremerhaven, je nachdem, wie dann die Logistik weitergeht. Aber wir versuchen es natürlich immer so kurz wie möglich zu halten.
Okay, aber das geht so langsam auch international los, habe ich neulich mitbekommen.
Also ja, ich muss ja dann dazu sagen, der deutsche Markt ist nun mal nicht so potent im Moment. Das ist tatsächlich so. Generell, gerade was Essen angeht, ist ja jetzt der deutsche Markt im Großen und Ganzen bei Weitem nicht so zahlungsfreudig wie jetzt Frankreich oder Italien oder auch Dänemark oder oder. Und auch da unterscheidet sich jetzt nochmal Süddeutschland ganz dramatisch von Norddeutschland. Also in Norddeutschland ist es ja so sehr, sehr schwierig, sage ich mal.
Nicht dein Ernst.
Ja, und ja, kulinarisch ist es in Norddeutschland schon nicht ganz so ausgefeilt. Klar haben wir auch unsere Hochburgen und unsere Top-Spitzengastronomie, aber in der Fülle ist es schon sehr, sehr behaglich und sehr dünn besiedelt, was wir hier an.
Wo ist denn in Deutschland so eine kulinarische Hochburg, deiner Meinung nach?
Naja, es gibt ja keine einzelne, aber der Süden Deutschlands.
Aber nicht Bayern, bitte.
Nein, aber die Frage ist ja, wie will man das bewerten? Aber wenn ich jetzt die Dichte an Michelin-Sternen mal jetzt irgendwie nennen möchte, so, ja. Um das jetzt mal irgendwie als Anhaltspunkt zu nehmen, wobei das auch nicht immer dann ausschlaggebend ist für gutes Essen, aber gehen wir mal davon aus, dass es so ist, dann sehen wir schon in Süddeutschland eine wesentlich höhere Dichte als hier in Norddeutschland.
Okay.
Das ist so. Aber wie gesagt, am Ende ist es so der Wille, Geld auszugeben dafür und das muss da sein, weil ja, es ist nicht teuer, aber es kostet halt mehr als ein Schnitzel. Mhm. Wobei man für ein Schnitzel mittlerweile auch schon irgendwie 35 Euro zahlt in Hamburg.
Wenn man ein gutes nimmt, schon, ja.
Genau. Ja. Das ist einfach so. Und ja, wir sind da mittlerweile wirklich Spanien, England, Frankreich. Wir haben jetzt angefangen mit Vietnam, aber da eher mit den Jakobsmuscheln. Und die Kaisergranate als tiefgekühltes Produkt tatsächlich. Mhm. Hongkong jetzt diese Woche erstmalig.
Wow.
Mhm. Das wird auch noch spannend. Und dann sind wir eigentlich aber auch schon nicht satt, aber dann sind wir auch schon durch, weil wir dann auch gesagt haben, diese Kapazitäten möchten wir bedienen und mehr möchte ich auch nicht. Also wenn ich von wir spreche, ich habe immer noch einen Partner da oben in Norwegen, ohne den könnte ich das auch nicht machen, weil ich bin halt einfach kein Norweger und das ist dann einfach nochmal ausschlaggebend, um überhaupt die Kommunikation, die Logistik zu planen.
Aber ein cooler Typ bist du. Cool, Norwegen, das passt, du, cool, das passt. So.
Das war gut. Norwegen war
ja, top. Das war, also auch für die, die nicht mit diesem Kutter fahren dürfen, das lohnt sich definitiv, wenn man die Möglichkeit hat, sich mal ins Auto zu setzen. Tank sollte voll sein und einfach mal loszufahren. Also man kann sich da auch nicht wirklich verfahren. Postkartenmotive links und rechts. Und wir haben auch noch mehr Postkartenmotive gesehen, denn wir waren noch in einem, na, ist wieder kein Hafen, aber irgendwie ist doch ein kleiner Hafen, wo die eingesammelten Jakobsmuscheln zusammenkommen. Auch wieder in so, ich sage jetzt immer so Swimmingpools, wie heißen sowas? Basseng, keine Ahnung. Da auch schon vorsortiert nach Größen, also alles das, was die Taucher so eingesammelt haben. Das war in Halbinsel Fosen in Mittelnorwegen.
Genau.
Auch an der Küste. Also eigentlich auch ein sehr spannendes Thema. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die wirklich noch betaucht werden, die Jakobsmuscheln.
Ja, das wurden sie auch schon fast gar nicht mehr. Also das war ja dann auch ein Grund, weil das Problem war halt, dass der Beruf der Jakobsmuscheltaucher mittlerweile nicht mehr das Geld eingebracht hat, was es musste. Und deswegen wurden immer mehr Jakobsmuscheln quasi mit Drätgen, also auch so mit Schleppnetzen gefischt. Und das hat natürlich für extreme Qualitätsminderung gesorgt und dass man teilweise auf dem Markt nur noch sehr, sehr wenige Jakobsmuscheln gefunden hat, die getaucht wurden und immer mehr, die geschleppt wurden, was auch für die Umwelt natürlich extrem schlecht ist. Mhm. Und auch da wieder, wir hatten ja die Möglichkeit, ich hatte die Möglichkeit quasi mitzubestimmen und dann haben wir auch da wieder dieses Bezahlsystem entwickelt, bedarfsorientiert, was braucht ihr denn, was habt ihr für Kosten und so weiter und so fort. Und so haben wir das auch dann quasi so erst wieder richtig aufleben lassen, dass man wieder getauchte Ware bekommt.
Wie stelle ich mir das vor? Die fahren jetzt tatsächlich mit dem Boot irgendwo raus,
richtig,
kennen genau ihre Ecken, weil sie, da gibt es Erfahrungswerte, dann ziehen sie ihre Tauchermontur an.
Haben festen Sauerstoff, feste Sauerstoffzufuhr, also die fahren, okay, tauchen nicht zwingend mit Flasche. Mhm. Und dann gehen die runter und dann tauchen die.
Wie genau tief gehen die runter? Wo,
was? Unterschiedlich. Manchmal sind sie 10, 20 Meter, 30 okay Meter. So, genau.
Und sammeln die dann, haben wahrscheinlich, stelle ich mir so vor, irgendwie so ein Messer in der Hand und wenn das so geporkelt werden muss. Nee, die schwimmen auch weg, glaube ich, ne?
Die hauen ab, ja, genau. Die schnappen so und dann hauen die quasi.
Ja, ab. Stimmt.
Richtig, genau. Und dann suchen die, wie gesagt, wie du schon sagst, die haben ihre Stellen und diese Stellen ändern sich auch gerne mal. Und auch da haben wir wieder, dass wir sagen, Mindestmaß ist 12 Zentimeter von links nach rechts, wenn man so, mhm, von oben auf diese Muschel guckt, wenn, mhm, man das so kennt. Und dann sammeln die und auch da ist dann so, dann haben sie gute Tage, schlechte Tage und dann haben wir auch wieder da das System, entwickelt haben wir es nicht, aber wir haben es quasi so geregelt, dass wir vor dieser kleinen Hafenfabrik, dieser Hafenhalle, wo wir waren, mhm, ist ja auch ein Fjord, mhm, und dass wir dann quasi dort in den Sandbänken angefangen haben, einfach die Ware zu lagern. Das ist ein gewisses Risiko, weil kommen auch Leute ran, beziehungsweise auch die Gezeiten können die ja schon wieder wegspülen. Aber wir können dann auch den Bedarf besser bedienen, weil wir dann nicht immer darauf warten müssen, bis Ware kommt, sondern wir nutzen die guten Tage, fischen, sammeln sie, lagern sie im Fjord und dann können wir sie abrufen, wenn wir sie brauchen.
Ich muss mal ein bisschen abdriften, mir geht ein Bild nicht aus dem Kopf. Das ist der, kennst du diese Sendung Was bin ich? Mit, wie hieß denn der noch, mit dem Schwein, wo man immer 5 Mark reingeschmissen hat.
Ich bin noch nicht so alt wie du, ich weiß das nicht.
Ja, weiß ich. Wie hieß der denn noch? Oh, ich weiß es nicht mehr genau.
Harry so Weinfurt.
Nein. Ich will immer Wim Tölke sagen, aber es ist was ganz anderes. Auf jeden Fall musstest du da, da wurden dann den Leuten die Augen verbunden und die durften Fragen stellen und die mussten den Beruf erraten. Was bin ich? Kennt ihr das nicht mehr? Und da wäre der Garant, Jakobsmuscheln-Taucher, ein Garant dafür, das Schwein richtig voll zu machen. Da kommt keiner drauf.
Das mag sein. Aber da habt ihr beide auch zum ersten Mal diese rohe Jakobsmuschel probiert, glaube ich, ne?
Ja.
Die habe ich dir so
halbwegs, ja, ich war, ja, genau. Ich habe hier nur da reingeguckt und reingefilmt in dieses große Becken, wo ganz, ganz viele drinne waren. Einmal war ich da ganz baff, wie groß das auch gab. Da hast du selbst du gesagt, oh, guck mal, hier sind ein paar ganz große, die waren wirklich richtig groß. Mhm. Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken, als du sie rausgeholt hast und hast angeklopft und hat sie aufgemacht.
Und wieder zugemacht.
Und wieder zugemacht.
Und wieder aufgemacht.
Und wieder aufgemacht, genau. Ja. Und dann, so, und da habe ich gedacht, oha, die, okay, die lebt dann natürlich halt irgendwie noch. Und dann hast du sie nur kurz ausgespült und dann hattest du Messer, knickknack, 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 ein bisschen Glibber raus, durchgeschnitten, hier. Ja, aber ich bin ja ein mutiger Kerl, ich hab's gegessen.
Voll Cojones bis unter die Decke.
Oder?
Bin ich aber ein, war noch lecker, oder?
Bin nicht? Ich ein Teufelskerl? Ja, das war wirklich lecker. Das muss ich sagen. Das, ja.
Also eine frische Jakobsmuschel schmeckt so gut. Also eine wirklich frische Jakobsmuschel schmeckt auch roh so gut, finde
ja.
ich.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich schade, dass wir immer so viel Quatschkram so auf dem Markt haben, der einfach...
Was man gar nicht braucht.
Nee, da, genau, wo ich auch immer sage, dann lass es doch bleiben. Ja. Also das ist dann, dann tut man der Natur wieder was Gutes und wir müssen den Quatsch nicht essen. So das aus Amerika, diese totinjizierte Ware mit Emulgatoren und Nitraten voll geballert bis zum geht nicht mehr, nur damit wir unbedingt das Zeug irgendwie auf unserer Vorspeisenplatte
ja, da drauf haben. Wir, genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Oder ja. damit das irgendwo in, eingeschweißt in irgendeinem Supermarkt an der Seite hängt. Ja, braucht wirklich keinen
Mensch. Dann Frostbrand verendet. Ja.
Ich habe was gelesen vom Label Rouge. Was ist das Label Rouge?
Label Rouge.
Label Rouge.
Label Rouge ist ein Qualitätssiegel aus ursprünglich Frankreich und ursprünglich bin ich der Meinung, von der Geflügelzucht kam das. Aber da kann man mich korrigieren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist einfach nochmal so ein Merkmal. Bei Lachsen jetzt zum Beispiel, Label Rouge Lachse haben etwas weniger Besatzdichte, ist nochmal etwas schonender etc. pp. Hat aber mit unseren Jakobsmuscheln nichts zu tun, Friday.
Okay.
Wir haben tatsächlich gar kein Siegel und kommunizieren das aber wirklich so, dass wir sagen, theoretisch, wenn wir es drauf anlegen wollen und einfach den entsprechenden Siegelgebern auch das Geld in die Hand drücken, dann würden wir diese Siegel bekommen, aber das machen wir einfach nicht.
Ich glaube, dass die Firma Ehrlich ein eigener Siegel wird, ist, dass das ist und dass die Leute auch wissen, dass das ein eigener, ich glaube, dass das Unternehmen, so wie wir es jetzt kennengelernt haben, kein Siegel braucht, weil das ist wirklich sehr fortschrittlich, sehr...
Das ist die Kommunikation, ja. Also wir versuchen noch transparenter zu werden, wir versuchen gerade das auf gewisse Wege auch zu kommunizieren, also man muss ja auch gucken, wie zeige ich Transparenz, weil man kann ja nur nicht permanent irgendwelche Live-Cams irgendwo hinstellen und dann zeigen, wie das funktioniert. Kann man, aber es gibt
keinen Sinn. Naja, aber ich finde, man darf jetzt auch nicht unterschätzen, den Aufwand zu betreiben, um jetzt zu gucken, unabhängig davon, ob man da eine Firma gründen will oder nicht, da jetzt hinzufahren und zu gucken, wer ist das überhaupt, der das da fängt? Wie fangen Sie das? Ist das alles so, wie Sie es erzählen? Sich da wirklich mal ein eigenes Bild von zu machen, das ist schon heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr bei jedem so. Und das spricht schon sehr für dich und für, also gut, für Hummer Petersen eh, aber in dem Fall ja auch für die neue Firma Ehrlich.
Ja. Und die Qualität. Also ja, na klar. Wenn man es nachher das Produkt sieht, dann weiß man ja, okay, da kann kein Scheiß passiert sein, weil diese Muscheln sind einfach wahnsinnig frisch.
Ja.
Also lebendig. Das ist schon ein kleines Meisterwerk, das alles so umzusetzen tatsächlich.
Ja, das hat auch wirklich, also nochmal sehr viel Spaß gemacht und es war auch sehr, sehr lecker unterwegs. Und apropos lecker, wir sind jetzt am Ende von dieser Folge hier, haben aber in der nächsten Folge ein Thema, wo wir die Jakobsmuscheln auch mal probieren. Da geht es nämlich um den Seafood Sunday.
Ah ja, stimmt.
Ja, es fällt dir wieder ein. Karl, es war sehr schön, mit dir auf Reisen zu sein. Ich hoffe, sowas können wir noch mal wieder machen. Das war sehr spannend und es war, glaube ich, auch wichtig, den Leuten mal mitzuteilen, was da draußen wirklich los ist. Also vielen Dank für diese sehr unterhaltsame Folge und bis zum nächsten Mal.
Ja, Karl, danke dir. Ciao.